Das ist eine gute Vorlage für den Einstieg für die Predigt. Ich wollte aber mit einem kurzen Beispiel beginnen. Der Sommer ist ja vorbei. Wir haben den sehr genossen mit den, es gab auch diesen Sommer sehr viele Highlights. Und ich gehöre nicht zu denen, die unbedingt das alles sehen wollen. Aber hier und da, wenn es mal eine Gelegenheit sich bietet, Olympiade oder Fußball oder... Aber da beobachte ich auch sehr gerne die Zuschauer. Ich bin nicht jemand vom Temperament her, der unbedingt schnell aus sich herauskommt, aber es gibt solche Menschen, die von den Stühlen springen, die Hände hoch halten und die wirklich Fans sind und mitfiebern. Und das finde ich interessant, solche Menschen zu beobachten bei einem sportlichen Event. Und ganz oft kommen dann auch diese Rufe, ja, komm, mach doch, oder schneller, oder irgendein Zuruf, und es läuft vielleicht im Fernsehen und jeder weiß, es kommt nicht an, aber der Appell ist da, der Wille ist da. Und den Text, den wir uns heute lesen wollen, der beginnt auch mit einem Zuruf, mit einem Appell, mehr gesagt, mit einem Befehl, beginnt dieser Text. Und den finden wir in Epheserbrief Kapitel 6. Epheserbrief Kapitel 6, ich lese den Vers 10. Da lesen wir folgende Worte. Schließlich, das Wort schließlich oder übrigens oder letztendlich sagt, davor wurde sehr viel gesagt. Aber dann dieses Wort schließlich, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Wir haben uns eben gesagt, es gibt Zusprüche, es gibt Sätze, die man schnell sagt, aber man weiß genau, die bewirken gar nicht das, was man sich eigentlich wünscht. So doll hätte man fast den Ball übernommen und den ins Tor geschossen für den Spieler und motiviert den, komm schneller doch und guck doch. Aber er hört das nicht, das kommt nicht an. Und die Frage ist, die ich hier auch in den Raum stellen wollte, warum sollte der Zuspruch aus Vers 10 ankommen? Und warum sollte der Zuspruch in Vers 10 für dessen Empfänger wirklich motivierend sein? Oder verläuft er auch im Sand, wie so oft bei den sportlichen Events? Um auf diese Frage zu antworten, würde ich euch mitnehmen wollen zu den Epheserbrief beim ersten Kapitel aufzuschlagen. Es ist sehr viel, ich weiß das, und wir werden nicht den ganzen Text lesen oder die ganzen 6 Kapitel. Aber ich wollte immer wieder ein paar Details rausnehmen, und ich hatte mindestens 6 gefunden, die das belegen, warum dieser Zuspruch in Kapitel 6, Vers 10 nicht im Sand verlaufen wird. Warum dieser Zuspruch Autorität hat und authentisch ist und warum die Empfänger, er wirklich seine Empfänger motivieren wird. Ich habe gesagt, mindestens 6 Gründe sind das. Der erste Grund, den ich nennen wollte, den finden wir sofort in den ersten Versen. Im ersten oder zweiten Vers, Kapitel 1, da sagt Paulus, er nennt die Empfänger und sagt, der Brief richtet sich an heilige und gläubige Menschen. Er sagt, ihr seid gläubig geworden an den Herrn Jesus Christus. Wenn ich daran denke oder irgendwie versuche, für mich selber das Wort nochmal zu definieren, Glaube im biblischen Sinne, oder wenn ich versuche, das jemand zu erklären, bildhaft zu erklären, da komme ich immer wieder an die Geschichte zu Hans-Peter Reuer zurück. Ich finde einfach keine bessere dazu. Die haben wir auch hier in diesem Saal gehört, aber ich will sie nochmal kurz streifen. Hans-Peter Reuer, Skilehrer und Bergkletterer zugleich, hat auch Freizeiten immer wieder durchgeführt mit Interessenten, freiwilligen Interessenten, die sich in den Bergen lernen wollten, irgendwie abzuseilen. So erst im Unterricht wurde das gelernt und das Seil sich genau angeguckt mit dem kleinen Schildchen dran. Dieses Seil hält wirklich 2 Tonnen Gewicht, bevor es reißt und so weiter. Jeder hat's gesehen, jeder hat's gelernt und somit nach dem theoretischen Unterricht geht eine Gruppe tiefgläubiger Menschen zum Berghang, um das zu praktizieren, was sie eben gelernt haben. Und wenn der Kletterer sich dann an dieses Seil festhält und abseilt vom Berg, dann verlässt er sich darauf, dass dieses Seil 2 Tonnen Gewicht hält und er ist weniger als 2 Tonnen schwer. Und irgendwann mal, das erzählt Hans-Peter Reuer, gab es in der Gruppe fast immer einen, der kurz vorm Abhang sagte, nein. Wieso denn nicht? Glaubst du nicht, dass das Seil dich hält? Ja, ich glaube. Bist du schwerer als 2 Tonnen? Nein, das auch nicht. Ich glaube, das Seil hält mich, aber Glaube im biblischen Sinne ist, sich an das Rettungsseil zu klammern. Und die Bibel sagt sehr unmissverständlich, dass das Wort Gottes, das, was Gott sagt, das muss geglaubt werden und geglaubt im Sinne des Vertrauens. Okay, Gott, ich fühle das jetzt nicht, ich habe Angst, aber ich glaube dir. Du hast das hier gesagt und ich glaub's dir. Und ich halte das Rettungsseil fest, was du mir anbietest. Tiefgläubige Menschen sind die Anfänger. Diese Menschen, die haben besondere Segnungen von Gott empfangen. Und wenn wir die aufzählen und das so auf der Zunge zergehen lassen, dann merken wir, uns stockt der Atem, wie groß der Segen Gottes an diese Empfänger sind, die, was Paulus hier alles aufzählt, wie stark sie gesegnet sind. Segen, Leben bedeutet Leben. Das sind Umstände, die zum Leben führen, die etwas Gutes sind. Er nennt zum Beispiel, dass ihr seid erwählt worden, bevor noch die Welt geschaffen wurde. Können wir uns das vorstellen? Du bist erwählt worden, gläubig zu sein, bevor die Welt geschaffen wurde? Oder vorherbestimmt, Söhne Gottes zu sein? Das passt doch in unseren Kopf nicht hinein. Ist das nicht ein besonderer Segen, erwählt und vorherbestimmt zu sein? Du hast Erlösung und Vergebung deiner Sünden bekommen. Das kennen wir doch. Was das bedeutet, von der Schuld geplagt zu werden. Mich drückt eine Schuld und ich finde keinen Ausweg aus dieser Schuld heraus. Und wir lesen hier, euch ist vergeben worden. Ihr seid wie ein weißes Blatt, das unbeschrieben ist. Gott hat euch die Schuld vergeben. Noch mehr, Gott hat euch das Geheimnis gelüftet, seines Willens. Und es wird eine Zeit kommen, wo Jesus Christus auf dem Thron sitzen wird und herrschen über alle Geschöpfe. Danke für das Lied. David hat es mir nebenbei schnell übersetzt. Ich konnte den Text nicht lesen. Ein Lob an Jesus Christus. Jesus, der alles zusammenhält. David. Jesus, der alles zusammenhält. Das habt ihr eben gesungen. An diesen Herrn glauben wir, der gestorben ist, der bezahlt hat für unsere Schuld und lebt in Ewigkeit und ist der Herrscher über das ganze Universum. In ihm, in Jesus, sind gläubige Menschen, die, wie war das nochmal mit dem Seil? Die das Seil gepackt haben, die daran glauben, die sich darauf verlassen und ihr Leben darauf bauen. In ihm sind diese Menschen, haben sie den Heiligen Geist bekommen in ihr Herz. Und es ist ein Pfand ihrer Rettung. Passt das in unsere Köpfe hinein? Eigentlich nicht. Sind die Segnungen, mit denen diese Empfänger des Briefes gesegnet worden, nicht ganz, ganz großartig? Der dritte Grund, es wird für sie gebetet. Wie gesagt, die Herausforderung steht im Raum, werdet stark oder seid stark, erstarkt. Es wird für sie gebetet. Paulus sagt, ihr betet für die Empfänger. Wofür betet er? Was bittet er für diese Menschen? Nicht mehr und nicht weniger. Er bittet darum, dass Gott selber sich ihnen offenbart. Gott selber soll sich uns sterblichen Menschen offenbaren. Ist das möglich? Wenn du diese Frage, wenn das eine echte Frage ist, frag deinen Nachbarn, wo du auch immer sitzt. Ist das möglich, Gott, den Schöpfer des Universums zu erfahren, sein Wirken in unserem Leben zu erfahren? Ist das möglich? Frag deinen Nachbar. Und viele werden dir sagen können, es ist möglich. Aber Paulus betet darum, dass sie Gott erfahren. Das Zweite, wofür er betet, ist, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Ihnen sollen die Augen geöffnet werden, denn oft sind wir blind für diese Dinge. Wir müssen daran erinnert werden und manchmal reicht das auch nicht. Es muss Gott selber die Augen öffnen, von innen heraus das bewirken. Und was sollten sie sehen? Sie sollten den Reichtum ihres Erbes sehen, was für sie bereitet ist. Und was sollten sie noch sehen? Sie sollten etwas wissen. Ich bin da bei diesem Wörtchen Wissen etwas länger stehen geblieben. Ist sehr interessant. Ich habe andere Bibelstellen nachgeschlagen. Dieses Wort Wissen ist ein fest überzeugt sein. Das Wort wird oft in Verbindung mit Jesus Christus gebraucht. Er wusste, was auf ihn wartet. Er wusste, was die Menschen gedacht haben, weil er Gott war. Wissen als eine tiefe Überzeugung, als eine Erfahrung. Und darum betet Paulus für diese Empfänger. Sie sollen etwas wissen. Was sollen sie wissen? Sie sollen wissen, mit welch unermesslichen Kraft, Dynamis steht da, Dynamit kommt das Wort daraus, mit in welcher unermesslichen Kraft Gott in ihnen wirken möchte. Das ist die gleiche Kraft, mit der er Jesus Christus damals aus den Toten auferweckt hat. Können wir uns das vorstellen? Dafür wird gebetet, für gläubige Menschen, die gesegnet worden sind, die etwas ganz Großartiges bekommen haben, Segnungen, die in unsere Köpfe nicht hineinpassen. Für sie wird gebetet, dass sie das doch sehen, mit welch großer Kraft Gott in ihrem Leben wirken möchte. Paulus geht weiter. In den nächsten Kapiteln finden wir noch Details. Wir waren dabei zu sagen, warum können wir glauben, dass dieser Aufruf, stark zu sein im Herrn, in Jesus Christus, warum der nicht im Sand verlaufen muss, sondern warum er eine feste Grundlage hat. Die Grundlage ist weiter aus dem Kapitel 2. Paulus sagt, Paulus muss diese Empfänger daran erinnern, wisst ihr noch, ihr seid geistlich tot gewesen. Es war eine Zeit in eurem Leben, wo ihr wie alle Menschen um euch herum so gelebt habt wie alle. In Sünde und in der Rebellion gegen Gott. Und es gibt jemand, den Fürst dieser Welt, der in der Luft herrscht, so beschreibt ihn die Bibel, den Teufel, der in diesen Söhnen des Ungehorsams, dieses Wort wird hier gebraucht, wirkt. Wie oft wundern wir uns, dass Menschen um uns herum oder weiter weg Dinge tun können, die wirklich so schlimm sind, dass wir das kaum zu nennen können. Aber das ist das Urteil über diese Welt. Und Gott sagt zu dir, und Gott sagt durch Paulus, wisst ihr noch, ihr wart genau so. Und genau so stand das Urteil Gottes über euch. Gericht und Verdammung in Ewigkeit, weil Gott wird sich nicht mit der Sünde der Welt anfreuen können, nie. Dafür ist der Preis zu hoch, dafür ist Jesus Christus gestorben, hat mit seinem Leben bezahlt, um uns frei machen zu können. Und Paulus erinnert diese Empfänger daran, ihr wart tot, aber dabei bleibt es nicht. Ihr seid lebendig gemacht worden. Und dreimal kommt in den nächsten Versen kommt das Wort, ihr seid auferweckt worden. Auferweckt worden. Auferweckt worden von dem alten Leben. Jemand, der tot verurteilt, ohne Hoffnung und dann auferweckt. Ist das nicht so, dass wenn Menschen zu Jesus Christus kehren, danke für das Zeugnis, Irina. Ganz oft erleben wir das. Diese Menschen, die sind neu auf dem Weg. Ganz viele Probleme begleiten sie noch. Vieles muss vielleicht geklärt werden. Aber eins ist fest, diese Menschen sind anders. Die strahlen dir entgegen, weil sie eine Hoffnung bekommen haben, weil sie Vergebung erlebt haben, weil sie Gott auf frischer Tat erlebt haben. Diese Menschen sind anders. Auferweckt worden von den Toten zum Leben. Ist das nicht ein Grund genug, um stark zu werden, stark zu sein? Ihr seid auferweckt worden. Jetzt hat Gott Frieden geschaffen zwischen euch Heiden und den Juden. Die Juden haben viele Verheißungen, viele Versprechungen. Die haben eine Hoffnung, die im Wort Gottes verankert ist, aber jetzt seid ihr auch teilhaftig dessen geworden. Und ihr beide, Juden und Heiden, zu denen gehören wir genauso, was haben wir? Wir haben Zugang zu Gott. Wir dürfen zu Gott beten. Und Jesus Christus, er als Eckstein, auf ihm wird die Gemeinde gebaut. Ihr seid Mitglieder von diesem Bau. Ist das nicht etwas, was uns auch umhauen sollte? Im guten Sinne, was uns begeistern sollte, was Grund genug ist, um zu sagen, jawohl, als ein auferweckter Mensch, der das Seil des Lebens, das Seil der Rettung gegriffen hat und erlebt, dass das hält, das trägt mich durch den Alltag. Und an diese Menschen ist dieser Zuruf, ist dieser Aufruf gerichtet worden, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und wenn wir diesen Text weitergehen, ich merke, ich darf hier nicht zu lange aufbleiben, obwohl dranbleiben, sonst läuft mir die Zeit weg, obwohl ich es gerne würde. Aber es lohnt sich, dieses Studium zu machen, einfach den Epheserbrief zu lesen mit diesem Gedanken. Warum kann Paulus das sagen? Und zum Schluss sage ich euch etwas. Mit welcher Grundlage, mit welcher Autorität? Aber in den Anfang dieses Briefes haben wir die Grundlage dafür gefunden oder sehen wir oder finden wir. Es ist eine Grundlage da und mit diesem Christus, dessen Herrschaft noch ausbleibt, er sitzt auf dem Thron, aber sein Reich wird unsichtbar in dieser Welt gebaut. So wie der Feind der Menschen, der Feind Gottes, sein Reich unter den Menschen hat, die ungläubig sind, die in der Rebellion gegen Gott leben, auf Gott nicht hören, Unglaube ist Rebellion gegen Gott. So wie da der Teufel wirkt, so sagt die Bibel, Gott baut sein Reich in Jesus Christus in Menschen, die gläubig geworden sind. Noch unsichtbar, aber hier lesen wir, auch ihr, wenn ihr gläubig geworden seid, dann seid ihr auch gesetzt worden, da ist dieses Wort gebraucht, wie Jesus auf dem Thron sitzt, so seid ihr mitgesetzt worden mit ihm auf dem Thron, um zu herrschen. Noch ist das unsichtbar. Wir sprechen oft vom Leid in dieser Welt. Aber glauben wir das, dass es Tatsache ist, die zum Vorschein kommen wird, die wir so erleben werden? Und dann nochmal ein Gedanke, Kapitel 3, Vers 14. Paulus zählt das alles auf und Ende des dritten Kapitels, man merkt, es drängt in ihm. Er schafft das nicht mehr zurückzuhalten. Er fängt wieder an zu beten und er sagt, ich bete für euch. Er hat das eben erwähnt, geistlich tot, für Gott keine Verbindung zu Gott haben, tot, ihr seid auferweckt worden, ihr habt so viele Segnungen bekommen, so viel Gutes von Gott empfangen, ich kann nicht einfach anders als zu Gott zu beten. Und er bittet für sie, sie sollen, und jetzt kommst wieder, mit Kraft, Dynamis, erfüllt werden. Paulus betet darum. Sie sollen gestärkt werden, mit der Kraft gestärkt werden am inneren Menschen, an dem Menschen, der Gott glaubt, der sich an das Seil festhält, stark werden. Dafür betet Paulus. Ihr habt das bekommen, aber ihr sollt das auch im Alltag erleben können. Dass Christus durch den Glauben in ihnen wohnt und dass sie in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Er betet Gott an, er lobt Gott für seine herrliche Gaben, die er schenkt, die er Menschen schenkt. Und er betet für die Empfänger dieses Briefes, denn er weiß, sie werden das brauchen. Wir haben uns am Anfang gefragt, warum sollte dieser Zuspruch in Vers 10, ich lese den nochmal, schließlich werdet stark im Herrn. Und in der Macht seiner Stärke, warum sollte dieser Zuspruch wirklich motivierend sein und wirklich das bewirken, wofür er gesagt worden ist? Und wir haben mindestens 6 Gründe dafür aufgezählt, dass es Grund genug gibt, dass das wirklich Tatsache ist und Tatsache werden kann im Leben der Gläubigen, im Leben der Menschen, die Gott und sein Werk auf Kreuz am Golgatha vertrauen und ihr Leben darauf bauen. Die weiteren Verse, die in diesem Brief vorkommen, im Epheserbrief, das ist die praktische Anwendung dieser Gedanken, die eben gelesen wurden. Und da sagt Paulus immer wieder, wandelt oder lebt jetzt doch würdig dessen, wozu ihr auch berufen worden seid. Es ist nach wie vor möglich, dem Feind Raum zu geben in eurem Leben, zum Beispiel indem Worte gesprochen werden, die nicht gesagt werden sollten. Oder wenn Zorn ausbricht, der nicht ausbrechen sollte und so weiter. Es ist möglich, dem Feind Raum zu geben. Aber denkt doch daran, zu wem ihr gehört. Denkt daran, wer ist der Sieger? Wer sitzt auf dem Thron der Herrschaft? Wer sitzt mit in Jesus Christus? Und daher seid stark oder werdet stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Aber wir leben heute noch in der gefallenen Schöpfung, hatte ich schon eingangs gesagt. Und dieses Bekenntnis zu Jesus Christus, das darf auf die Probe gestellt werden. Du hast gesagt, jawohl, Jesus, ich vertraue dir. Mein Leben soll dir gehören. Ich will dir dienen. Warum? Weil ich dich lieb habe. Und dieses Bekenntnis wird hin und wieder getestet werden. Gott wird das erlauben, dass dieses Bekenntnis getestet wird, denn Kampf ist uns verordnet. Noch leben wir in dieser gefallenen Schöpfung und daher ist es so wichtig, stark zu sein im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ich lese die nächsten Verse. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen Mächte, gegen die Weltherrschen dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen und, wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun, eure Lenden umgürtet mit der Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wachet hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen und für mich, sagt Paulus. Kampf ist noch angesagt. Dieses dein und mein Bekenntnis, jawohl, ich gehöre zu Jesus Christus. Bald werden wir wieder hier ein Tauffest feiern, wir freuen uns drauf. Das ist so ein großartiges Bekenntnis. Ich war auf der Seite des Verlierers, ich lebte so wie alle in einer Welt, die gerichtet worden ist. Das Gericht steht schon fest. Diese Welt ist gerichtet worden. Aber es gab einen Augenblick in meinem Leben, da habe ich mich zu Jesus Christus gewandt. Ich habe die Vergebung meiner Schuld bekommen. Und jetzt will ich das festmachen. Jetzt bekenne ich das. Und in der Taufe wird dieses Bekenntnis festgemacht. Jawohl, ich gehöre zu Jesus. Aber der Kampf tobt noch um uns. Und auf verschiedene Art und Weise greift der Feind uns an und versucht, uns zu Fall zu bringen. Haben wir gemerkt, dass der nächste Befehl, einmal stand er, stark zu sein, dann die Waffenrüstung anzuziehen und dann stehen zu bleiben. Zu stehen, damit ich stehen bleiben kann. Das Wort kommt immer wieder vor. Ein Soldat, der auf dem Boden liegt, hat verloren. Aber ein Soldat, der steht, der geschützt, gewappnet zum Kampf ist, der darf Sieger sein im Herrn Jesus Christus. Und der Feind greift ein, manchmal sind das Menschen um uns herum. Manchmal können das Umstände sein, aber ganz oft auch die Nöte aus unseren Herzen heraus, aus unserer alten Natur, die wir noch mit uns tragen. Ich will darauf kurz eingehen. Manchmal sind das Menschen um uns herum, die uns zu Fall bringen wollen. Denken wir aber dran, wir lasen eben, unser Kampf ist nicht mit Menschen. Nein. Es gibt jemand, der durch Menschen des Ungehorsams wirken möchte. Menschen, die nicht glauben. Durch sie möchte er wirken. Und natürlich, wen angreifen? Denen, die bekennen, zu Jesus Christus zu gehören. Ich habe die Tage ein Bildchen bekommen, da stand, ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut, aber ein Bildchen sitzt ein kleines Kind, betet. Und das hieß, manchmal sind, jetzt komme ich nicht so schnell drauf. Auf jeden Fall, es geht um Menschen, die mich beleidigen und wahrscheinlich brauchen die mein Gebet. Denn in der Bibel steht ja, dass wir für die beten sollen, die uns beleidigen. Fand das toll. Ja? Wahrscheinlich brauchen die Gebet. Natürlich. Es sind Menschen, die uns angreifen wollen, die uns zu Fall bringen wollen. Ganz oft können das sehr liebe Menschen sein, die in unserer nahen Umgebung sind, die für mich zum Verhängnis sein können. Aber die Bibel sagt, unser Kampf ist nicht mit Menschen. Und wenn du so eine Auseinandersetzung hast, in der Familie, auf Arbeit oder noch irgendwo, denk dran, dein Kampf ist nicht gegen Menschen. Es gibt jemand anders, der dich daran zweifeln lassen will, dass Gott gut ist. der dich dazu bringen will, dieses Seil der Rettung loszulassen. Aber die Ermutigung steht im Raum. Glaubt mir, sagt Jesus Christus, ich habe euch ausgerüstet, ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht. Glaubt mir und seid stark in dem Kampf. Manchmal können das Umstände sein. Und wir brauchen nicht weit gehen. Manchmal sind das bodenlose Leiden, die plötzlich in unser Leben hineinströmen, wo wirklich uns der Boden unter den Füßen weggeschlagen wird und wir wissen nicht, wo oben und unten ist. Denken wir an Hiob. Ich möchte bewusst dieses Beispiel hier reinbringen. Hiob hatte keine Ahnung von der Wette, die im Himmel läuft. Ich gebrauche das bewusst positiv. Jawohl, sein Bekenntnis, seine Frömmigkeit, die Gott ihm, mit der Gott ihn auszeichnet, aber auch der Feind bekennt sich dazu. Hiob ist tadellos, er ist gerecht. Aber dieses gerechte Leben darf auf den Prüfstand gesetzt werden. Und der Feind sagte zu Gott, Hiob glaubt dir nur, weil es ihm so gut geht. Und Gott sagt, nein. Ich sage es mit eigenen Worten, Hiob glaubt mir und vertraut mir. Er hält sich an mich fest. Warum? Weil er mich lieb hat. Und du darfst das testen. Nicht Gott ist derjenige, der uns zur Sünde verführt. Nie. Gott ist ein liebender Gott, aber manchmal lässt er Leid und Schwierigkeiten in unserem Leben zu, um uns stark werden zu lassen, in der Versuchung, dass wir als Überwinder hervorgehen können und stark werden können, um wachsen können im Glauben und im Vertrauen zu ihm dabei sein können. Das Dritte, was ich nennen wollte, was in unser Leben hineinströmen kann. Und oft sind das Schwierigkeiten, die manchmal sich noch schlimmer anfühlen. Das sind Schwierigkeiten mit uns selber. Ich weiß, wie es richtig ist. Ich weiß, wie ich zu glauben habe. Aber ich schaffe es einfach nicht. Ich habe es gelesen, aber irgendwie das passt nicht mehr rein bei mir im Kopf. Ich erlebe das nicht. Es gab vor kurzem einen guten Artikel im Braker ehemaligen Forum. Die Braker Absolventen, die haben das, Bibelschule Braker. Und da fand ich den Artikel von Heinz sehr gut. Ja, und ich wollte ein paar Auszüge da nennen. Der Artikel wird überschrieben mit Disziplin, nicht Krampf, aber Kampf. Im biblischen Sinne kennen wir das Wort Selbstbeherrschung. Bezogen auf unsere Bedürfnisse unseres Lebens. Und die Bibel lehrt uns sehr eindeutig, dass wir Selbstbeherrschung praktizieren sollten. Das andere Wort dafür ist einfach Disziplin. Laut Duden, Disziplin ist das Beherrschen des eigenen Willens, der eigenen Gefühle und Neigungen. Aber hier hört es nicht auf, nicht nur um das zu tun, sondern um etwas Größeres, Besseres zu erreichen. Noch mehr, es ist eine Fähigkeit, auf eine kleinere, unmittelbare Belohnung zugunsten einer größeren Belohnung in der Zukunft zu verzichten. Machen das nicht die Sportler, die vor einem leckeren Kuchen stehen bleiben oder ihr Essen sehr genau untersuchen sozusagen und sehr genau überlegen, was sie essen? Sie haben was vor, sie wollen einen Kranz gewinnen, sie wollen die Medaille gewinnen und dadurch sie praktizieren Disziplin zugunsten etwas Größeren. Auch in diesem Bereich lehrt die Bibel sehr eindeutig, es ist wichtig, dass wir das leben. Auch die Selbstbeherrschung ist eine Gabe des Heiligen Geistes, eine Frucht des Heiligen Geistes, die Gott in uns wachsen lassen will. Aber auch hier wartet er auf unseren Glauben. Dass wir im Vertrauen und da, wo wir merken, ich bin hier, alles andere als selbstdiszipliniert. Denn alle guten Gaben wie Essen, Trinken, Schlaf und so weiter, das habe ich vor kurzem schon erwähnt, da spricht die Bibel aber auch gleichzeitig über Fressen, Saufen und Schlaf mit dem Faulen verglichen. Das kann sehr schnell übertrieben werden. Es sind Bedürfnisse oder im Bereich der Sexualität, die gut sind, die normal sind, aber wo der Feind sehr gerne mit reinschlägt und uns da zu Fall bringen will und uns da gerade angreifen möchte. Und die Bibel lehrt sehr eindeutig, es ist möglich, dass man an einem Wettkampf teilnimmt. Und Paulus sagt das von sich selber, ich möchte aber nicht so teilnehmen, als wenn wie der Boxer, der einfach so nur in die Luft schlägt, oder der Wettläufer, der das nicht schafft zu laufen. Ich will nicht vergeblich laufen, sondern ich will mich selber auch beherrschen, das leben, das praktizieren. Und da möchte ich uns Mut machen. Du bist ausgerüstet worden, um auch in diesen Kämpfen, die aus deiner Natur, aus unserer alten Natur heraufkommen, oft sind das die ganz natürlichen Bedürfnisse, die wir haben. Gott gibt dir Kraft und sie, um diese Bedürfnisse im Rahmen seines Willens zu leben. Gott engt uns nicht ein. Er weiß wirklich, was wir aber brauchen. Wie war das nochmal? Etwas aufgeben, aber zugunsten des Besseren. Und der Kampf ist oft sehr, sehr hart. Und die Bibel lehrt uns. Wir sind aber ausgerüstet worden. Und ein Detail will uns noch nennen. Wir sind ausgerüstet worden, um in diesen Kämpfen zu bestehen. Denn Gott würde das nicht einfach so in die Luft hineinreden mit großer Begeisterung, zwar seid stark und zu wissen, es ist nicht möglich, das schaffen die Gläubigen gar nicht. Nein, wenn Gott das sagt, dann hat er uns dazu ausgerüstet. Er hat uns die Kraft für das alltägliche Leben gegeben, die Kraft, die aus dem Glauben an ihm kommt, in der Verbindung mit ihm. Die Kraft, die wir aus dem Wort Gottes schöpfen können, aus dem Gebet, aus der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Aber manchmal ist der Kampf so hart, dass ich merke, das passt nicht mehr rein. Ich schaffe das nicht, diese Worte zu glauben, an mein Leben anzuwenden. Haben wir diesen wichtigsten Punkt gemerkt, den wir eben gelesen haben? Was sollen wir machen? Was hat Paulus gemacht und was sollen wir machen? Beten. Betet für alle Heiligen, sagt Paulus. Und er betet ganz konkret, betend, dass gläubige Menschen, die im Kampf stehen, die in der Versuchung stehen, die zu drohen, hinzufallen, dass sie stehen bleiben. Und dass sie erkennen, mit ihrem Herzen begreifen und erleben, wie groß die Kraft ist, die Gott ihnen gibt. Wie tiefgründig die Liebe ist, mit der Gott sie liebt. Denn der Feind wird immer wieder uns angreifen und sagen, siehst du, Gott liebt dich gar nicht. Nein, das ist eine Lüge. Gott, helfe uns, dass wir das glauben. Und wenn wir nicht glauben, so lasst uns beten füreinander. Darf ich dich fragen, wann warst du das letzte Mal in der Gemeindegebetsstunde? Am Mittwoch um 18 Uhr. Darf ich dich nochmal einladen? Es ist ein Gebot der Bibel, dass wir füreinander beten und das machen wir. Es werden Anliegen genannt und wir beten füreinander. Natürlich auch in vielen anderen Gruppen, aber darf ich dich nochmal ganz genau für das Gemeindegebet mit einladen? Denn Gebet ist ein Befehl. Wir sollen füreinander beten. Betet ganz konkret, damit die Gläubigen erfahren, wie groß die Kraft ist, damit sie erfahren, wie groß sie gesegnet sind, wie stark sie geliebt werden, denn das möchte der Feind bezweifeln, dass sie das mit dem Herzen fühlen können. Das können wir nicht immer durch Zureden oder Lesen der Schrift. Manchmal ist ein Gebet nötig, damit diese Wahrheiten wirklich ins Herz fallen. Darf ich uns Mut machen und nochmal daran erinnern, an diese Worte, die wir gelesen haben. Seid stark in der Macht seiner Stärke. Amen.